gehen. Da darf bei so einem Befehl kein Zweifel bestehen bleiben. Das kennt man ja, dass dann vor Ort der einfache Soldat, der verständlicherweise in seinem Frontabschnitt der Überblick, die Kenntnis der strategischen, taktischen Zusammenhänge fehlt, dass der dann kommt und sagt, ja, muss ich denn wirklich auch diesen, sagen wir einmal, Kiosk hier anzünden? Ist das denn so schlimm, wenn dem Feind der Kiosk in die Hände fällt? Das ist natürlich schlimm! Der Feind liest ja auch eine Zeitung! Er treibt Handel damit! Er wird den Kiosk gegen uns wenden, alles, was er vorfindet. Man muss alle, und ich unterstreiche es nochmals, alle Sachwerte zerstören, nicht nur Häuser, auch Türen. Und Türklinken! Und dann auch die Schrauben. Und nicht nur die großen. Die Schrauben muss man herausdrehen und sich dann unbarmherzig verbiegen. Und die Tür muss man zermahlen zu Sägemehl und dann verbrennen. Denn der Feind wird sonst unnachsichtig selber durch diese Tür ein- und ausgehen, wie es ihm gerade beliebt. Aber mit einer kaputten Klinke und lauter verbogenen Schrauben und einem Haufen Asche, da wünsche ich dem Herrn Churchill viel Vergnügen. Jedenfalls sind diese Erfordernisse die brutale Konsequenz des Krieges. Das ist mir immer klar gewesen. Insofern konnte mein Befehl auch gar nicht anders gelautet haben, auch wenn der Hintergrund meines Befehles ein anderer war. Jedenfalls ursprünglich. Es war nicht mehr zu leugnen, dass sich das deutsche Volk zuletzt im epischen Ringen mit dem Engländer, mit dem Bolschewismus, mit dem Imperialismus als das Unterlegene erwiesen hatte und damit seine Fortexistenz selbst auf dem primitivsten Stadium eines Jäger- und Sammlertums, ich sage es schlicht, verwirkt hatte. Von daher hatte es auch jegliches Anrecht auf Wasserwerke, Brücken, Straßen verspielt und auch auf Türklinken. Deshalb gab ich den Befehl und ein wenig auch der Vollständigkeit halber. Denn natürlich habe ich damals auch gelegentlich ein paar Schritte vor und um die Reichskanzlei getan. Und man muss es da unwiderruflich zur Kenntnis nehmen. Der Amerikaner, der Engländer, sie hatten uns mit ihren fliegenden Festungen in Hinsicht auf meinen Befehl schon großflächig eine beträchtliche Menge Arbeit abgenommen. Ich habe die Umsetzung dieses Befehls in der Folgezeit natürlich nicht in allen Einzelheiten kontrolliert. Man kann sich vorstellen, ich hatte viel zu tun. Die Niederringung des Amerikaners im Westen, die Abwehr des Russen im Osten, die städtebauliche weitere Entwicklung der Welthauptstadt Germania und so weiter. Aber mit den übrigen Türklinken hätte die deutsche Wehrmacht meiner Einschätzung nach fertig werden müssen. Und insofern hätte es dieses Volk eigentlich nicht mehr geben dürfen. Es ist aber, wie ich jetzt feststelle, noch immer da. Das ist mir einigermaßen unbegreiflich. Andererseits, ich bin ja auch da. Und das verstehe ich genauso wenig. Ich erinnere mich, ich bin erwacht. Es durfte früher Nachmittag gewesen sein. Ich öffnete meine Augen, sah über mir den Himmel. War blau, leicht bewölkt, es war warm. Und mir war sofort klar, dass es für April zu warm war. Man konnte es fast heiß nennen. Es war vergleichsweise still. Über mir war kein Feindflieger zu sehen, kein Geschützdonner zu hören, keine Einschläge in der Nähe, keine Luftschutzsirenen. Ich registrierte auch keine Reichskanzlei, kein Führerbunker. Ich wandte den Kopf. Ich sah, ich lag auf dem Boden eines unbebauten Grundstücks, umgeben von benachbarten Häuserwänden, aus Ziegeln gemauert, teilweise von Schmutzfinken beschmiert. Ich ärgerte mich sofort und beschloss, spontan Dönitz herbeizuzitieren. Ich dachte zuerst gar, wie in einem Halbschlummer, ja, liegt denn Dönitz auch hier irgendwo herum? Dann siegte die Disziplin, die Logik. Ich erfasste rasch die Eigenwilligkeit der Lage. Ich kapiere üblicherweise nicht,